Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Hier sind wir wieder, Freunde der Popkultur, Freunde des gepflegten Seriengenusses. Wir starten wieder nach einer zugegeben langen Pause. Ich glaube,
sehr
einige
lange Pause,
haben,
Manuel.
Ja, sehr lange. Da ist ja schon der Jay. Hallo Jay. Herzlich willkommen beim, man müsste schon fast sagen, beim Neustart von Popcorn Culture. Ich glaube, seit April oder Mai ist da nichts mehr gekommen. Die einen haben schon befürchtet, dass das Format in den ewigen Jagdgründen verschollen ist. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe viele Ideen gehabt. Ich habe auch ehrlich gesagt ziemlich viele Serien geguckt jetzt über den Sommer. Auch ganz tolle Sachen. Und immer wieder den Impuls gehabt, jetzt starten wir wieder, jetzt machen wir wieder was. Und eigentlich erst als ich mich mit dir, dem ultimativen Serien-Nerd auf der Sonnenseite der Erde, erst als ich mich mit dir unterhalten habe, Jay, habe ich den Mut gefunden zu sagen, ach komm, wir machen einfach wieder was.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe mich auch sehr gefreut, als du mich gefragt hast, ob ich mal wieder mit dabei sein will. Du weißt ja, ich rede über nichts lieber als über Serien und über Filme. Von daher ist das sehr schön. Und ich habe auch schon die ganze Zeit gedacht, was ist denn da bei der Popcorn Culture los? Warum kommt keine neue Folge? Wo bleibt der Stoff?
Ja, genau.
Und warum werde ich nicht gefragt, ob ich mitmache? Aber das hast du dann getan.
Ja, habe ich getan. Und man darf vielleicht so viel sagen, wir haben uns ja auch schon Gedanken gemacht, wie man das Format in Zukunft weiterentwickeln könnte. Genau. Und da dürft ihr euch also überraschen lassen. Wir sind da etwas am Ausköcheln und werden das hoffentlich bald mal euch da einweihen können, wie es weitergeht mit Popcorn Culture. Es ist ja einiges gelaufen, gell? Hast du The Sandman schon geguckt?
Nein, habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß, es wird mir von allen Seiten empfohlen. Ich habe es noch nicht geschafft.
Das ist recht geil. Es ist recht geil. Ich habe auch, wenn ich die Comicvorlage überhaupt nicht gekannt habe, aber da habe ich auch gedacht, ich meine, da würde ich mit dir auch gerne drüber sprechen. Das ist natürlich, das trieft von metaphysischen Themen und theologischen Fragen und so.
Ja, machen wir.
Und es geht um den Tod und um den Teufel und so. Und es ist einfach und dann viel anderes, was noch. Was hast du denn so gesehen im Sommer, seit wir uns nicht mehr gesprochen haben?
Du, ich habe tatsächlich im Sommer, weil ich auch ein bisschen Zeit hatte, mal wieder eine alte Serie ausgepackt. Ich habe Battlestar Galactica, und zwar nicht die aus den 70ern, sondern die aus den 2000ern, geguckt und bin da jetzt so bei Staffel 3, glaube ich, so. Einfach, weil ich mal wieder Lust hatte, ich liebe diese Serie. Ne? Die setzt sich ja auch total intensiv mit der Frage auseinander, was ist der Mensch? Überhaupt total religiöse Fragen kommen da pausenlos vor und so. Und irgendwie hatte ich mal wieder Lust, sowas Altes zu gucken. Und da habe ich wieder gedacht, boah, die ist optisch echt nach wie vor im Grunde, könnte man sagen, ziemlich auf Stand. Also klar, heutzutage wird man es noch ein bisschen besser machen, aber die sieht schon toll aus und die Charaktere sind klasse und es ist einfach eine tolle Geschichte, die da erzählt wird. Ja, und genau, das habe ich größtenteils tatsächlich an Serien geguckt jetzt im Sommer.
Ja, das ist ja auch eine lange Geschichte. Ich habe die eigentlich, ich habe die nicht gesehen. Ich habe da letztes Mal reingeguckt. Nee, also das ist auch eine Unterlassungssünde. Ich habe jetzt die Expanse habe ich mal angefangen, die ersten paar Staffeln, auch ganz geil, so ein bisschen Weltraum, Sci-Fi-mäßig. Und es gibt eine neue Staffel von Westworld. Ist auch jetzt vor ein paar Wochen. Ganz genau. Bin ich auch so mittendrin jetzt. Also ich bin schon zwischendurch sogar fast ein bisschen überfordert gewesen, wusste gar nicht mehr, wo soll ich jetzt anfangen.
Ja, Westworld steht natürlich auch auf meiner Liste. Und als das losging, da hatte ich dann aber gerade mit Battlestar angefangen. Und ich bin immer jemand, ich gucke immer gerne so eine Staffel am Stück. Ne? Also ich bin eigentlich nicht so gerne Woche für Woche Gucker, sondern lieber so ein Binger. Ne? So ein Ding durchbingen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Westworld bin ich eigentlich super scharf drauf, weil ich die Serie wirklich auch sehr liebe. Wobei ich zugeben muss, die dritte Staffel ich nicht ganz so fantastisch fand. Bin mal gespannt, wie die vierte jetzt ist. Aber will ich natürlich unbedingt gucken. Und da geht es ja auch um all diese Fragen.
Exakt.
Und deswegen, da können wir ja irgendwann auch noch drüber reden. Das werde ich mir jetzt, die ist ja nun auch durch, demnächst dann zur Gemüte führen.
Ja, und heute, Jay, lassen wir die Bombe platzen. Heute sprechen wir über eine Serie oder vielleicht auch über zwei Serien, die eben wirklich noch nicht zum Bingen bereitstehen, sondern genau, die uns da so häppchenweise hingeworfen wird. Das mag ich eigentlich auch gar nicht. Das ist so altes Fernsehen quasi. Man muss dann warten, bis und gleichzeitig kommt da so dieser Community-Aspekt ein bisschen wieder rein. Man kann dann so Freunde fragen, hast du die neue Episode schon gesehen und so. Genau. Das ist ja noch witzig. Worüber sprechen wir, Jay?
Ja, wir sprechen über die Ringe der Macht, The Rings of Power, also die neue Herr der Ringe-Serie, die jetzt die vor ein paar Tagen auf Amazon begonnen hat und die ersten zwei Folgen bereitgestellt worden sind. Ich habe die mir gleich am ersten Tag angeguckt, obwohl ich ja eigentlich gerne binge, aber ich wusste ja, wir wollen darüber sprechen und dann habe ich gesagt, ah, egal, ich will das jetzt gucken. Ja,
ja. Und, ja.
Und dann wollen wir natürlich auch, weil das passt ja gut zueinander, HBO hat ja quasi eine Woche vorher gestartet mit The House of the Dragon, dem Prequel von Game of Thrones. Was ja eben auch nun mal Fantasy ist, und mein, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass beide ihre großen High-End-Serien quasi zur gleichen Zeit gegeneinander antreten lassen.
Ja.
Und genau, und deswegen ist das dann vielleicht auch ganz spannend, haben wir gedacht, das auch ein bisschen im Vergleich zu sehen und zu gucken, was macht welche Serie wie und so. Und mein, das Schöne ist, wir sind jetzt unter Umständen genau auf dem Stand wie die Hörer und Hörerinnen, weil quasi noch nicht mehr raus ist.
Genau. Und wir sind jetzt noch nicht so in dem, irgendwann werden wir dann den Status erreichen, dass uns die Sender dann die Sachen früher zum Anschauen geben, damit wir mit den Rezensionen bereit sind, wenn die dann ausgestrahlt werden. Aber im Moment haben wir noch keine Sonderrechte in der Hinsicht, gell?
Genau. Aber ich meine, ist ja auch ganz schön, wir hatten gedacht, gut, vielleicht kann man dann irgendwann nochmal, wenn die erste Staffel durch ist oder so, nochmal eine Folge aufnehmen zu dem Thema, um dann zu gucken, na, wo ging's hin? Aber jetzt quasi zum Einstieg, ich meine, irgendwie haben wir ja alle auf beides gewartet, oder? Manuel, hast du auf Herr der Ringe gewartet?
Also sehnsüchtig, echt jetzt. Also vor allem natürlich eben auf Rings of Power, auf House of the Dragon habe ich mich auch sehr gefreut. Aber Herr der Ringe ist für mich einfach von der ganzen Geschichte und auch halt von meiner Biografie her, da bin ich irgendwie so viel enger verwoben mit. Da habe ich jetzt wirklich 2 Jahre drauf hingefiebert. Und ich finde es ein bisschen, also ich kann es natürlich so irgendwie, keine Ahnung, marketingstrategisch vielleicht verstehen, dass sie dann sagen, jetzt starten wir fast zeitgleich. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich so die Höhepunkte gerne ein bisschen verteilt hätte im Jahr so. Und da eigentlich am liebsten erst die eine fertig geguckt hätte und dann die andere. Und jetzt schaue ich das halt so parallel. Am Montag kommt House of the Dragons und dann am Wochenende Rings of Power. Was ganz geil ist, ich konnte die ersten beiden Episoden mit meinem Sohn zusammen gucken.
Ach, cool.
Das ist jetzt so ein bisschen vielleicht unsere Serie. Im Moment würde ich sagen, ist es gerade so noch altersmäßig, geht es gerade noch. Es ist nicht zu brutal. Ich habe ja zuerst eigentlich Die haben das ja angekündigt, das würde ab 18 sein, vor 2 Jahren.
Rings of Power?
Haben die gesagt, das wird so Game of Thrones äquivalent, so ab 16 oder ab 18, so richtig mit Gore, mit Blut und Sex und so. Und das hätte mir eigentlich schon noch gepasst, aber jetzt so ist es, glaube ich, ab 13. Aber es ist immer noch, es ist spannend. Es ist, man hat nicht das Gefühl, man hätte sich in einem Kinderfilm verirrt. So, das war bei The Hobbit, war das teilweise ein bisschen der Fall. So, das.
Ja, so ging es mir auch. Also ich meine, Herr der Ringe, die ersten 3 Filme liebe ich natürlich auch. Ich habe auch das Buch gelesen, Herr der Ringe. Aber tatsächlich, das ist das Einzige, was ich gelesen habe, die drei Bände. Hobbit habe ich nicht gelesen. Und die Hobbit-Filme fand ich dann, also die waren mir einfach auch zu lang und zu ausführlich und zu... Ja, das war mir, also jetzt, das ist alles nicht schlecht, aber Herr der Ringe kann ich irgendwie immer wieder gucken und find's immer wieder toll. Wahnsinn. Beim Hobbit wird's mir irgendwann immer zu viel, obwohl es natürlich toll gemacht ist und so. Aber von daher war ich jetzt natürlich auch sehr gespannt auf die Serie und hätte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können, dass die das jetzt auf ab 18 oder so machen, weil das wäre wahrscheinlich, weil die mit dem Hobbit nun eben tatsächlich so ein bisschen Kinderterrain betreten haben. Ich glaube, das wäre erfolgsmäßig nicht so klug. The House of the Dragon kann es gar nicht anders machen, weil quasi Game of Thrones das so vorgegeben hat. Und da geht's ja dann auch schon gleich ordentlich zur Sache. Also.
Ja, ich glaube auch, das war so ein Versuch, sich so eng wie möglich an Game of Thrones anzulehnen oder so klar wie möglich zu versuchen, Game of Thrones zu überbieten. Und dann hat man sich das, glaube ich, anfangs ernsthaft überlegt, das so richtig für Erwachsene zu machen. So. Aber ich finde es eigentlich gut gelöst jetzt. Lass uns mal, vielleicht können wir mal, wie sollen wir einsteigen? Mal so der erste Eindruck. Mal so, wie ist dir das so reingekommen, diese beiden Episoden?
Ja, also ganz ehrlich, ich habe angemacht und war nach 5 Minuten im Herr der Ringe-Feeling. Ne? Also das ist schon toll. Also die Bilder und die Landschaften und natürlich die Figuren und Galadriel auf der Suche nach Sauron und so und auch dieses bisschen heroische, bisschen pathetische, dieser Elbenwelt und so. Also das war schon echt schön. Also ich hatte dann irgendwann so ein Lächeln im Gesicht und gedacht, jupp, wir sind in bekanntem Terrain.
Ja, also, exakt. Ich liebe das. Das ging mir ganz ähnlich. Und das ist ja auch kein Zufall. Also die haben ja für die Ästhetik ganz viele führende, verantwortliche Designerinnen und Designer aus Herr der Ringe und The Hobbit wurden wieder engagiert für die Serie. Sogar die Musik ist von den gleichen Komponisten, wenn ich das richtig gelesen habe, in Erinnerung habe. Also die haben wirklich auch das ästhetische Empfinden versucht anzugleichen, dass man sich da wiederfindet, diese Goldtöne in den Elbenländern und so. Und das ist, ich liebe das auch. Also ich habe mich wirklich danach gesehnt. Ich glaube, ich habe mich so sehr auf die Serie gefreut, dass ich mich ernsthaft fragen musste, ob sie das für mich auch hätten verkacken können oder ob ich einfach die Serie so arg gut finden will, weil ich mich danach sehne, in diese Geschichte einzutauchen, dass ich ihnen so vieles verziehen hätte. Das weiß ich gar nicht. Also.
Ja, ich habe ehrlich gesagt kurz überlegt, also wie gesagt, bekanntes Terrain und das fühlte sich super an und toll an. Und dann habe ich kurz gedacht, fände ich es eigentlich besser, wenn sie einen ganz anderen Ansatz machen als die Hobbit und Herr der Ringe Filme. Ist ja nun mal auch nicht, also ich meine, hätte man ja machen können, ne? Jetzt andere, bisschen andere Ästhetik und so weiter. Und dann hätte man irgendwie nochmal einen ganz neuen Blick auf diese Welt bekommen. Und aber im Großen und Ganzen hat es mich eigentlich abgeholt, weil ich dachte, ach nee, eigentlich ist es schön, weil dann kann man all diese Filme und die Serie so miteinander gucken und es ist dann ein Kosmos, der irgendwie zusammenpasst, ne? Der irgendwie, ja, der irgendwie nicht jetzt, keine Ahnung, das Ganze in so existenzialistischen Grautönen, Farben oder irgendwie sowas.
Ah, sondern, ja, ja.
Nee, es passt einfach von der Optik und von der Erzählweise und so zusammen. Ich habe dann ehrlich gesagt, als die Charaktere dann so vorgestellt wurden, da habe ich dann an manchen Stellen gedacht, ja, und ich muss zugeben, ich kenne das Silmarillion ehrlich gesagt nicht. Ich habe das nie gelesen. Also ich kann nicht sagen, wie nah die Serie an den Büchern von Tolkien dran ist. Aber da habe ich dann irgendwie, da stellte sich dann so manchmal so ein bisschen ein Gefühl ein von, ja, das sind jetzt schon Charaktere, die wir irgendwie auch schon mal bei Herr der Ringe gesehen haben und die Konflikte auch, jetzt die Elben und die Zwerge. Und ja, ich meine, das ist ja bekannt, dass das ein wesentlicher Konflikt ist, aber irgendwie habe ich dann gedacht, irgendwie, ja, das ähnelt mir jetzt schon ein bisschen zu sehr. Weißt du, wie bei den letzten Star Wars-Verfilmungen, wo du auch irgendwie immer wieder das Gefühl hattest, ja, das kommt mir jetzt alles doch ein bisschen arg bekannt vor. Also
irgendwie, ja, so, jetzt weiß ich, was du meinst.
Irgendwie,
ja,
ein paar neue Ideen und Charaktere und ganz, ja, anders hätte dem vielleicht auch irgendwie gut getan. Also, ja, ich meine, jetzt, okay, wir sind zwei Folgen rein, also da kann man noch nicht so viel sagen, aber zumindest so okay, es ist ein weiblicher Hobbit jetzt, aber es sind auch quasi natürlich die, Elben und Hobbits und Zwerge. Ich meine, man hätte doch einfach auch mal ganz andere Wesen nehmen können, die jetzt miteinander die Welt retten müssen oder so.
Ja, also, ja. Gut, ich kann das nachvollziehen, dass man so das Gefühl hat, das sind jetzt irgendwie, da begegnen uns Variationen von Erzählfragmenten oder, ja, Narrativen, die man irgendwie schon kennt. Ja. Das ist aber natürlich auch irgendwie, ist es auch ein bisschen der Witz der Sache, man will quasi ins selbe Universum, in denselben Kosmos diese Geschichte einzeichnen und sie natürlich auch ernsthaft als Vorgeschichte von Herr der Ringe etablieren. Deshalb ist man ein Stück weit auch dieser, natürlich auch der Buchvorlage und den dortigen Einteilungen irgendwie verpflichtet. Und das sieht man, das stimmt schon, das sieht man alles wieder. Also für diejenigen, die jetzt das noch nicht angeguckt haben, ohne zu viel zu spoilern, kann man sicher sagen, man begegnet den Elben wieder, die Heerführerin Galadriel, die uns ja in Herr der Ringe dann sehr, genau, prominent auch begegnet. Die spielt eine tragende Rolle. Viele Szenen spielen in dieser Elbenhauptstadt Lindon.
Elrond taucht auf, das ist natürlich auch
Elrond
schön.
Elrond taucht, ja, auf, ja, genau. Genau. Dann haben wir die Zwerge, eben Khazad-dûm. Das habe ich schon ein bisschen gefeiert, muss ich sagen, weil, ja, bei Herr der Ringe ja im ersten Teil, da gehen sie ja in diese Bergwelt hinein und ich glaube, Gandalf erwartet da noch Zwerge anzutreffen und sieht dann, die sind alle irgendwie niedergemacht worden, alles tot und so.
Und alles verlassen mit Spinnweben und so, ne?
Ja, also, genau. Und jetzt kommt man quasi in die Höhlen, in die Welt, ja, von Khazad-dûm, völlig belebt mit Lichtern und ein Betrieb und alles. Und das fand ich schon geil irgendwie.
Ja, das fand ich auch geil, ja. Ja,
und dann gibt's geil. Eben die, da gibt's die eigentlich die Vorläufer, Vorfahren der Hobbits, die nennen sich da Haarfüße, glaube ich. das sind, habe ich jetzt mal einfach angenommen, dass das quasi so die Vorfahren der Hobbits sind, sehen auch ganz ähnlich aus und so.
Ja,
und die leben ganz zurückgezogen. Die sind da so in ihrer, ein bisschen halt wie die Hobbits später auch, so in ihrer eigenen Welt, bleiben in ihrem Radius sehr skeptisch gegen allem Fremden, keine große Neugierde, das ist doch gut, was wir hier haben, sehr traditionalistisch eingestellt und so. Außer die eine Haarfuß-Lady, das Mädchen eigentlich, Nori genau. heißt sie, genau, Nori Brandyfoot, und ihre Freundin, die gehen auf Entdeckungsreise und da entspinnen sich dann eben auch wieder Abenteuer.
Ja, ja, genau. Das ist, also, das meine ich mit, das, ich meine, gut, das, irgendwie fand ich es auch schön, quasi, ne, diesen Wiedererkennungswert und an andere, und irgendwie habe ich aber auch gedacht, ja, es erinnert mich auch ein bisschen doll, und jetzt bin ich mal tatsächlich gespannt, wie sich dann die gesamte Geschichte entwickelt. Also, ob die dann einfach quasi im Großen und Ganzen den bekannten Pfad weitergehen, oder ob es dann dort doch irgendwie auch ein paar Überraschungen gibt, mit denen man nicht rechnet und die einen dann irgendwie ein bisschen aus dem Sessel ziehen. So, also da hoffe ich, dass sie nicht einfach nur quasi in einer neuen Variante die Geschichte erzählen, die wir aus Herr der Ringe kennen. Weil ich meine, letzten Endes wird es natürlich darum gehen, um den Kampf gegen Sauron. Und also ich meine, ich bin, glaube ich, kein Prophet, wenn ich sage, dass diese unterschiedlichen Figuren, die wir jetzt in den ersten beiden Folgen kennengelernt haben, dass die sich irgendwann begegnen und miteinander verbünden gegen den finsteren Herrscher oder gegen den finsteren nicht Herrscher, sondern Sauron, der ja anfängt, eben sein Unwesensreich immer weiter aufzubauen. So, ne? Also das,
ja, genau.
Das ist ja klar, das wird passieren und das ist ja auch okay. Ich wünsche mir nur, dass es da irgendwie noch ein paar unterschiedliche Etappen gibt, glaube ich.
Ja, ja. Das wäre dann halt eine Parallele zu den Gefährten. Wenn die jetzt zusammenfinden aus unterschiedlichen Völkern, dann sind wir eigentlich wieder bei den Gefährten.
Genau.
Ja, also man darf gespannt sein. Es ist ja, die erste Episode hat ein bisschen Kritik auf sich gezogen und ich finde ein Stück weit zurecht, weil sie sich ein bisschen allzu lange bei dieser Exposition der Welt und so aufgehalten hat. Man hat das Gefühl gehabt, es kommt ein bisschen träge im Gange, das Ganze. Es wurde ganz viel geredet, endlose Dialoge und so. Man hat irgendwie die Figuren vorstellen wollen, die Elben, die da Teil der Story sind, und dann die Haarfüße und Menschen und so. Da wurde viel gezeigt, so quasi die Landschaft, die Landkarte wurde abgesteckt. Und ich habe dann schon gedacht, jetzt muss es aber dann so ein bisschen losgehen mit Spannung oder auch mit Bewegung und Geschichtsaufbau, sonst verlieren die mich da in den Karten von Mittelerde. Genau. Und es ging dann auch los. Es hat einfach ein bisschen gedauert, würde ich sagen.
Ja, ich finde dann in der zweiten Episode kommt das Ding dann so ins Rollen. So, und das ist auch schön gemacht. Das fand ich dann auch spannend. Wie ging's dir denn in Sachen Diversität? Das ist ja nun der große Aufreger, dass irgendwie irgendwelche Menschen sich beschweren, dass es schwarze Elben gibt und schwarze Hobbits. Das hätte doch Tolkien so nie geschrieben und so. Was denkst du dazu?
Diversität, also das ist ein Stichwort, das hat ja mal wieder hohe Wellen geworfen. Und ich muss sagen, ich kann mich da ja völlig unverhältnismäßig aufregen über solche Dinge. Und zwar nicht über Diversität an sich, sondern über die Tatsache oder über meinen Eindruck, meine Beobachtung, dass irgendwie alles und jedes zurzeit in den vor allem amerikanischen Kulturkampf hineingezogen wird. Das geht mir sowas von auf die Eier, dass ich das Gefühl habe, da schieben sich dann politische Agenten und politische Ekelschranken und weiß ich was, schieben sich quasi vor eine Story, vor das eigentliche Storytelling. Also ja. um das gerade zu sagen, jetzt mit den schwarzen Elben und dunkelhäutige schwarze Zwerge und Elben und so weiter. Und da haben sich jetzt Leute aufgeregt und das Gefühl gehabt, da würde jetzt das, keine Ahnung, das Erbe von Tolkien beschmutzt oder so. Das ist natürlich völliger Quatsch. Auch wenn natürlich im Anliegen der Kontinuität musste man sich das natürlich schon überlegen. Herr der Ringe kannte nur weiße Elben und nur hellhäutige Zwerge oder so. Da ist es natürlich ein Stück weit vielleicht erklärungsbedürftig, mit dieser Ästhetik zu brechen dann. Aber ich finde es eigentlich völlig stimmig gemacht und es wird mir genau. gar nicht in den Sinn kommen, mich darüber aufzuregen. Ich reg mich dann eher auf über die, die sich darüber aufregen und auch über die natürlich, die dann finden, es ist immer noch zu wenig divers, es sollte noch irgendwie transsexuelle Elben geben und so. Und ich denke, ja, geht doch auf die Straße und mit euren politischen Agenten und schreibt eure Plakate und macht eure Facebook-Gruppen und bekämpft euch da online oder was auch immer. Aber lasst doch mal Herr der Ringe aus dem Spiel, weißt du, das geht mir auf die Nerven. Da hast du mich jetzt gerade an einem wunden Punkt erwischt hier.
Ja, also ich muss ja sagen, ich finde ja, also ich finde, dass Diversität in Fernsehserien vorkommt, überhaupt nicht schlimm. Ich finde das an sich auch zeitgemäß, ne? So, es ja. bildet die Gesellschaft ab, es bildet auch die Bewegungen ab, sozusagen, dass man sagt, okay, Minderheiten sollen nicht nur entweder böse spielen oder so, sondern sollen vorkommen ganz normal. Und ich finde, das macht Herr der Ringe eigentlich echt gut. Also mhm. Ich meine zumindest, dass man irgendwie dunkelhäutige Elben und so weiter hat. Ich meine, das ist nun mal zumindest unser Verständnis von einer Gesellschaft, dass es da keine Unterschiede geben sollte. So, ne? Ja. Und ich meine, ob nun Tolkien, ein englischer Autor, an sowas gedacht hätte oder nicht, finde ich persönlich dann gar nicht so, also gar nicht so relevant. Und es ist jetzt, ich finde, bei Herr der Ringe ist es jetzt ja auch nicht so in your face. Also ich verstehe dann eher nicht, dass sich Leute aufregen, weil ich irgendwie denke, ja, also ich sag's mal ganz platt, wie rassistisch muss man sein, dass es einen stört, einen schwarzen Elben zu sehen? So, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, dass sich Leute, so wie du es auch gerade formuliert hast, aufregen, dass hier eine Geschichte als Vehikel eines Kulturkampfes genutzt würde. Aber ich finde das jetzt bei Herr der Ringe nicht so extrem. Wie gesagt, nee. wenn du jetzt noch, nee. Keine Ahnung, diverse Sexualitäten da einbringen würdest, da würde ich dann denken, okay, hat das was in der Welt von Herr der Ringe zu tun? Also da würde ich dann tatsächlich auch die Frage stellen, passt das? Aber unterschiedliche Hautfarben, da denke ich ja, warum nicht? Also ich meine, das ist, und da finde ich auch dann sozusagen, wie gesagt, die Aufregung etwas arg seltsam. Und wie gesagt, ich sag's mal so, diese ganze Debatte, die dann über sowas geführt wird, ich meine, man kann es einfach auch so sehen, hier wird Menschen mit einer dunklen Hautfarbe das Gefühl gegeben, wir kommen vor und fertig. So.
Ja.
Also ja. Das ist jetzt, das wird nicht weiter thematisiert. Einfach, die gibt's. So wie im ganz normalen, in der ganz normalen Welt auch. Okay, jetzt haben wir hier eine Fantasy-Welt, aber warum sollte es dort keine unterschiedlichen Hautfarben geben? Erschließt sich für mich gar nicht.
Also, sozusagen. Das stimmt. Auch wenn, man könnte das jetzt, also wir könnten da ewig weiter diskutieren, weil ich finde es auch interessant, weißt du, woran macht man die eigene Identität fest? Ich komme ja, also ich sage mal so, wenn jetzt nur, und ich habe mir das echt überlegt, auch angesichts der unsäglichen Diskussionen, die das in der Öffentlichkeit oder auf Social Media gegeben hat, habe ich mir überlegt, wenn jetzt alle Elben schwarz wären oder alle Zwerge dunkelhäutig wären, dann würde ich ja in der Welt der Zwerge trotzdem vorkommen, weißt du? Oder in der Welt der Elben, weil ich mich ja nicht nur gar nicht vorrangig über die Hautfarbe identifiziere, sondern über die Gefühle, die die Leute haben, über die Erfahrungen, die Geschichten und so weiter. Und jetzt wird's natürlich tricky, weil gerade bei Minderheiten oder bei diskriminierten Gruppen, die wurden eben von außen per Zuschreibung ganz stark über ihre Hautfarbe definiert. Und deshalb lässt sich das nicht unbedingt beliebig umkehren. Das ist mir schon klar. Aber ich bin einfach so ein bisschen dieses Anliegen, jeden genauso vorzukommen, wie er jetzt ist und sich beschreiben würde, ich finde, das führt nirgendwo hin. Und gleichzeitig würde ich genau deine Position einnehmen und sagen, ja, aber was gibt's denn für Gründe, sich aufzuregen, wenn jetzt da schwarze Elben drin vorkommen? Das ist ja, du hast das doch gepostet irgendwie. Genau. So, dass einer sagt irgendwie, ich bin kein Rassist, aber mir liegt einfach die historische Akkuranz, die historische Angemessenheit am Herzen. Und wenn man das dann sagt bei Herr der Ringe,
einer Welt mit Elben und Zwergen.
Hobbits, Drachen, Zwergen, genau, musst du sagen, ja, also historische Angemessenheit in Ehren, aber da den Machern ein bisschen künstlerische Freiheit zuzugestehen, da bricht mir also kein Zacken aus der Krone, muss ich schon sagen, ja.
Naja, und ich sag mal so, ne, allgemein in diese Diskussion gesprochen, also du hast dich ja schon manchmal so ein bisschen geärgert, wenn das zu sehr in your face ist, ne? Wenn ja, genau. In jeder Serie nun alles vorkommt, so, ja. Einfach nur damit es vorkommt. Ja, ich genau. Verstehe das auch, weil das sozusagen ein bisschen arg bemüht wirkt, so, und ich finde immer, wenn es bemüht wirkt, bin ich aus der Geschichte raus, ne? Also, ja. oder dann habe ich das Gefühl, hier will mir jemand was mit dem Zeigefinger sagen, so.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn das nicht irgendwann etabliert wird, ne, dass es ganz normal ist, dass irgendwo Transsexuelle vorkommen können oder dass, keine Ahnung, ein schwules Paar irgendwo in der Serie auftaucht oder behinderte Menschen oder eben dunkelhäutige Menschen oder, dann, also verstehst du, ich denke so, in 10 Jahren ist diese ganze Debatte rum, weil dann ist es normal. Das ist ja, nur so komisch, weil wir gewohnt sind, weiße Darsteller zu sehen. Weißt du?
Ja, und mal. Okay, aber da bin ich nicht sicher, Jay. Also für mich ist es nicht deswegen komisch. Ich kann Serien schauen, zum Beispiel mit, jetzt gab es einen Marvel-Film, The Legends of the Ten Rings. Da sind nur asiatische Darsteller vorgekommen. Ich glaube, keine einzige weiße westliche Person ist da drin vorgekommen. Ich hab mich an keiner Stelle gestoßen daran und ich habe auch null Identifikationsprobleme gehabt oder Du kannst.
Ja gut, Manuel, aber du bist ja nun auch, also, ne, also wir als weiße europäische Menschen sind ja nun in 95% aller Serien und Filmen wunderbar repräsentiert. Also wir haben da überhaupt keine Frage, ob wir genug auftauchen. Sozusagen, oder womit wir uns identifizieren können. Wir können gut damit leben, dass es mal in irgendeiner Serie oder in einem Film, keine Ahnung, Squid Game, dass da halt nur Koreaner sind. Ist ja klar, es ist eine koreanische Serie. So, ne?
Ja.
Also ich verstehe das Ansinnen, weil wir nun mal ja in einer globalisierteren Welt leben und man irgendwie die, also entsprechende Minderheiten sich halt, natürlich ist es ein Unterschied, ob du nur mit weißen Vorbildern aufwächst, sozusagen in den Filmen oder nicht, oder ob du jemanden als Vorbild finden kannst, der die gleiche Hautfarbe hat wie du.
Ja, ja. Also ich verstehe das auch. Und wie gesagt, das Anliegen würde ich ja ausdrücklich unterstützen. Und ich störe mich auch überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich störe mich überhaupt nicht daran, von mir aus auch Minderheiten, unterdrückte Minderheiten, diskriminierte Gesellschaftsgruppen oder wer auch immer in einem Film prominent vorkommt. Ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt da irgendwie zur Seite gedrängt werde und so, oder dass ich jetzt Mühe habe, mich zu identifizieren mit den Leuten. Ich finde es einfach wichtig, dass die Story, eigentlich kann man das Ganze runterbrechen auf das Anliegen, die Story regiert. Die Geschichte muss gut erzählt sein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht um die Geschichte geht, sondern darum, irgendwelche politischen Sensibilitäten zu befriedigen. Weißt du, wir haben doch dieses Gespräch gehabt über Kunst mit dir und Gofi, in ein ausgeglaubt Gespräch. Und da wart ihr ganz auf der Seite von quasi Kunst mit einem definierten politischen Ziel ist eigentlich keine Kunst, das ist Propaganda, oder es ist Propagandakunst. Richtige, gute Kunst lässt sich nicht einfach für ein Ziel vereinnahmen, sondern, könnte ich jetzt sagen, erzählt eine gute Geschichte oder malt uns ein gutes Bild vor Augen, das auch eine gewisse Interpretationsoffenheit mitbringt. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich einfach stark machen würde und was mich aufregt in dieser Diskussion, wenn man immer bei jeder Serie alles immer nur durch diese politische Linse anschaut und durch diese Linse dann auch kritisiert, und dann tritt die Frage in den Hintergrund,
worum geht's eigentlich, hier, ne?
Genau, wird eine gute Geschichte erzählt. Das ist das Wichtigste für mich.
Aber wie gesagt, ich bin da ja grundsätzlich bei dir, und auf der anderen Seite denke ich dann aber ähnlich wie, keine Ahnung, wenn wir über Quotenregelung diskutieren, wo ja niemand sagt, Quotenregelung ist das Ziel, sondern das ist ein Übergang. So, ja. Ne? Um eine gesellschaftliche Situation für Frauen zu verändern. So, und da kann man natürlich auch ewig diskutieren, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Und kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich will nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren, einfach wenn das so normal ist, dass eben unterschiedliche Hautfarben in Serien auftauchen, unterschiedliche Sexualitäten, wie auch immer, ganz normal und auch nicht immer nur als, oh, der ist aber schwul, sondern quasi ganz normal, das ist halt ein homosexueller Mensch, und das gehört zu dem wie zu dem anderen seine Heterosexualität, wie auch immer. Ich glaube dann, du musst halt irgendwie anfangen damit. Und dann wirkt das erstmal ein bisschen reingedrückt, weil man es auch nicht gewohnt ist. Aber in 10 Jahren ist es dann normal, oder in 5. Und verstehst du? Und dann, und dann ist die Übergangsphase überwunden. Und dann fühlen sich eben Menschen mit einer homosexuellen Sexualität oder mit einer asiatischen Herkunft oder so, haben dann eben auch ihre Helden, die sie sozusagen in den Filmen sehen können, mit denen sie sich identifizieren, mit denen sie aufwachsen können und so weiter. Und dann denke ich, also ich verstehe schon, augenblicklich sind das dann Diskussionen, aber ich würde sagen, solange die Geschichte nicht in den Hintergrund tritt, ne, also wenn das Ganze quasi immer nur in your face, dann nervt es irgendwann. Aber ich stelle mir vor, dass es dann irgendwann auch normal ist, und dann müssen wir diese ganze Debatte gar nicht mehr führen, sozusagen.
Also da kann ich da kann ich mitgehen. Da kann ich mitgehen. Und wie gesagt, an ganz vielen Stellen in vielen Serien stört mich das auch überhaupt nicht, weil ich finde, das ist völlig plausibel. Das ist jetzt irgendwie gut erzählt. Und natürlich sind das auch subjektive Kriterien. Manche finden vielleicht Dinge auch gut erzählt, an denen ich mich dann stoße, weil ich das Gefühl habe, jetzt wird der Quotenschwule oder die Quotentransperson eingeführt. Ja. Und das wird in einer Art und Weise gemacht, die so plakativ ist, dass es mir eigentlich dann auch für die Betroffenen irgendwie leid tut, dass ich das Gefühl habe, so wie man die Figuren jetzt einführt in die Geschichte, ist den Leuten selbst irgendwie ein Bärendienst erwiesen, weil sie da dann doch irgendwo wieder diesen Exotenstatus haben, den sie ja eigentlich loswerden möchten zugunsten einer sehr viel pluraleren Auffassung von Gesellschaft oder so. Ja. Aber witzig ist ja, also witzig, um vielleicht zurückzukommen zu Herr der Ringe oder Rings of Power, witzig ist ja, dass wir diese Diskussion führen in einer Welt, in der neben Menschen eben auch Zwerge und Hobbits und Elben, also quasi diverser, kann man sich das kaum vorstellen, da sind alle möglichen Kreaturen, kleine, große, dicke, dünne, schnelle, langsame und so weiter, kommen drin vor. Ich habe mich eher so gefragt, wenn man jetzt diese ganzen Völker, die es da gibt bei Herr der Ringe, wenn man jetzt die als, ich sage jetzt mal, als Karikaturen oder Zuspitzungen von gesellschaftlichen Milieus verstehen wollte, das ja. fände ich noch interessant, sich zu überlegen. Weißt du, zum Beispiel die Elben, das sind so ein bisschen, das ist so die liberal-intellektuelle Oberschicht oder die Postmateriellen. Ja. Da geht's nicht um Anhäufung von Reichtum, da geht's um irgendwie, die leben ja auch ewig, da geht's um die Welt, die wir den Nachkommen übergeben. Das sind dann vielleicht auch dieses neue neoökologische Milieu, das wird irgendwie passen zu den Elben. Und dann ja, hast genau. du die Zwerge, das wären so wahrscheinlich so ein bisschen die Handwerker, so die nicht unbedingt prekär, die sind ja doch sehr reich auch oder haben auch durchaus, können da aus dem Vollen schöpfen, aber so ein bisschen vielleicht die Pragmatischen, die Anpacker, die Macher und so, das fände ich noch
witzig. Ja, so robuste Mentalität ja. irgendwie, ne? Ja,
ja genau.
Genau, also ich würde schon sagen, Handwerkermilieu ja. kann man da schon sehen. Ja,
ja, genau. Ja, genau. Was ein bisschen fehlt jetzt bei Herr der Ringe oder Rings of Power, das sind natürlich dann in der Gesellschaft, das wären jetzt so diese postmodernen Milieus, so diese, weil es ist alles sehr traditionell, weißt du, ich habe das Gefühl, von den Menschen ja. über die Zwerge, über die Elben, überall geht es irgendwie um generationenlange Traditionen, die man aufrechterhalten muss und so. Es ist schon eine bürgerlich traditionelle Welt, die da gezeichnet wird.
Na gut, aber das ist dann eben auch tatsächlich die Welt Tolkiens. Also, ne, ja. Da würde ich jetzt vielleicht, na gut, das wäre die Frage, ob man das hinkriegen würde, dass es stimmig ist. Aber da würde ich dann eher sagen, passt das in die Welt von Mittelerde? Ne? Mhm. Weil nun mal Tolkien eben diese schon abgeschlossenen Gesellschaften mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Begabungen und so gezeichnet hat und dann ja sozusagen über die Gefährten, wenn sie zusammenkommen und miteinander dafür kämpfen müssen, dass das Böse nicht gewinnt, ja auch zueinander finden. Ne? Also da entsteht dann irgendwie sowas, könnte man Postmodernes sagen, wo die Grenzen verfließen und wo sich eben Leute verbünden und befreunden, die eigentlich normalerweise sich eher feindlich, also kritisch oder sogar feindlich gegenüberstehen.
Ja, stimmt.
Also aber jetzt ein richtiges postmodernes Milieu in Mittelerde, weiß ich, da würde ich ja. dann sagen, jetzt. Das passt nicht. Also,
ja.
Das passt nicht zu Tolkien. Oder man müsste es mir so zeigen, dass es passt. Aber kann ich mir schlecht vorstellen.
Ja. Ja, absolut. Das ist eine gute Beobachtung. Was würdest du denn jetzt, wir haben das ja angekündigt, wir würden noch auch einen Seitenblick auf House of the Dragon machen.
Ja.
Was ist dir dort aufgefallen oder wie würdest du das kontrastieren jetzt? Rings of Power, House of the Dragon. Was hat dir dort gefallen und inwiefern ist es anders
Ja.
als Herr der Ringe?
Ehrlich gesagt, hatte ich bei Rings of Power, wie gesagt, ich fand das schön, ne? Bekannte Welt und so, ah ja, schön wieder in Mittelerde, das hat ein gutes Gefühl gegeben. Aber ich muss zugeben, ne, ich habe ja auch vorhin gesagt, ja, schon ein bisschen ähnliche Figuren wie in den anderen und so, mal gucken. Also, ne, ich bin noch nicht 100% drinne. Ich bin noch nicht 100% drinne bei House of the Dragon. Da war ich nach 3 Minuten komplett drinne. Also da gibt es diese Szene, ich weiß nicht, da erinnerst du dich vielleicht, die fangen ja nun, da geht es irgendwie los, du siehst eben diese Westeros-Welt und bla bla bla. Und dann irgendwie nach ein paar Minuten fliegt ein Drache über die Dächer von King's Landing. Ne? Und die Dächer, so diesen Kameraflug über die Dächer kennen wir auch aus Game of
Ja.
Thrones. Und dann ist da plötzlich dieser Riesendrache und du hast so eine, keine Ahnung, Minute, 2, 2,5 Minuten ein Drachenflug über diese Dächer. Und in dem Augenblick dachte ich, oh yeah,
Ja,
ich bin zurück. Also
wir
das
sind
hatte mich
zurück, das
dann,
habe ich auch gedacht.
das hatte mich sofort, und da muss ich dann, und dann eben geht es auch bei The House of the Dragon ja gleich mit den Konflikten und den Familienbanden, die irgendwie, und auch dort habe ich natürlich gedacht, ja, das erinnert auch schon wieder ein bisschen an Game of Thrones, so die Art, ne? Es geht immer um die Frage, wer kriegt die Macht und wer wird nun auf dem Thron sitzen und so weiter. Aber trotzdem, das hat mich, das fand ich, das hat mich mehr reingezogen, sozusagen.
Ja,
Da
ja.
hatte ich jetzt bei der dritten Folge dann so einen Hänger. Wo es dann um diese, ne, da fahren die dann zusammen auf die Jagd und so und das zieht sich alles relativ lange. Und in der zweiten Hälfte der dritten Folge passiert dann wieder eine ganze Menge. Und das ist dann irgendwie auch ganz cool. Aber ich will nur sagen, also die ersten beiden Folgen House of the Dragon hatten mich nach 3 Minuten oder 5 Minuten komplett. Und bei Ring of the Power habe ich ein bisschen, also ist alles schön, aber das ist halt auch lieblicher, ne? Ring of Power ist ein bisschen lieblicher
Ja.
von der Welt und House of the Dragon ist halt schmutzig und realistisch und das gefällt mir.
Ja,
Ich bin
ja, ja, ja.
da mehr Team Game of Thrones, glaube ich.
Ja, das könnte ich jetzt so nicht sagen, auch wenn ich dir recht gebe. Ich habe das Gefühl, House of the Dragon hat deutlich schneller Fahrt aufgenommen und
Ja.
die Handlung hat sich schneller entsponnen. Und wie gesagt, bei Lord of the Rings, bei Rings of Power, da wird sehr viel Zeit irgendwie verwendet, die Figuren einzuführen und so. Das habe ich schon auch so empfunden. Aber ich freue mich auf Rings of Power fast noch ein bisschen mehr als
Ja.
auf House of the Dragon. Ich fand es interessant. Ich bin auf einen Artikel gestoßen, der die beiden Welten vergleicht und auch die beiden Autoren vergleicht,
Genau.
Tolkien
Ja.
und Martin. Und ich fand das faszinierend, weil das hat mir irgendwie eingeleuchtet, dass er sagt, bei Tolkien, da spürt man eigentlich in der ganzen Geschichte, spürt man den Katholiken raus, man spürt irgendwie den Christen auch raus, indem er eine Welt zeichnet, in der es erstens mal immer schlecht ist, wenn man Macht an sich reißt oder das Böse mit den Mitteln des Bösen bekämpft. Das ist bei Tolkien immer falsch. Das führt zur
Ja.
Korruption der Seele. Das führt in den Abgrund. Und bei Tolkien ist auch immer klar, es gibt aber eine Hoffnung. Es gibt etwas Schönes, das für den Schatten des Bösen unerreichbar ist. Das quasi, es gibt etwas Schönes, das triumphieren wird, das siegen wird. und sich durchsetzen wird. Und die Figuren sind auch viel klarer gezeichnet. Du hast Gute und du hast Böse. Es gibt nicht viel dazwischen.
Genau.
Und bei Game of Thrones ist es gerade umgekehrt. Da gibt es kaum jemanden, der nicht die Seite wechselt im Verlauf der Serie, der nicht gut anfängt und böse endet oder böse anfängt und gut endet. Da gibt es viel mehr Ambivalenzen. Es ist sehr viel realistischer. Es geht um einen Machtkampf, eben um das Game, um dieses Game of Thrones, um das Spiel der Throne, der Regenten. Es wird mit schmutzigen Tricks gespielt. Es ist klar, man kann es gar nicht nach oben schaffen, ohne Intrigen, ohne Blutvergießen, ohne den Feind mit den Mitteln des Feindes zu besiegen und schlussendlich auch selbst ein bisschen wie dieser Feind zu werden, weißt du?
Genau.
Und es ist eigentlich, man könnte mal sagen, es ist ein bisschen ein nietzscheanisches Weltbild bei Game of Thrones, weißt du?
Ja.
Bei Tolkien ist es sehr viel christlicher und auch hoffnungsvoller. Und ich fand das ganz stimmig.
Ja, das stimmt. Ich finde die Analyse, da ist was dran. Ne? In mir gibt es so zwei Seelen. Ne? Es gibt die Seele, die sich das Gute wünscht. Die findet sich dann bei Tolkien natürlich wieder, so diese Sehnsucht. Aber ich bin ja von meiner Natur her irgendwie ein Skeptiker und jemand, der ich bin ein das Glas ist halb leer Typ. Ne? Ich sehe immer das, was fehlt. Und Tolkien ist das Glas ist halb voll, überhaupt keine Frage. Game of Thrones oder House of the Dragon ist ganz klar, das Glas ist halb leer. Also da wird betont, das was fehlt.
Ja.
Und du siehst auch, das kann nicht gut enden. Und du siehst, das wird sozusagen, das geht dann in einer Spirale zur nächsten Spirale nach unten und immer weiter nach unten. Und das ist natürlich nicht schön. Und man wünscht sich eine andere Welt, aber ich finde sie realistischer. Also, und von daher spricht mich das auch mehr an, weil die Charaktere echter sind, also menschlicher sind, weil sie eben nicht so sehr holzschnittartig gezeichnet sind, wie das bei Tolkien schon, finde ich, der Fall ist. Ich meine, Tolkiens Welt lebt ja von der Buntheit sozusagen, aber die Charaktere sind schon recht holzschnittartig, finde ich. Mhm. Und bei Game of Thrones hast du halt echte Personen, die strugglen, und du hast recht, am Ende ist das schon sehr düster, oder nicht am Ende der Serie, sondern von vornherein ist es sehr düster, und du siehst diesen Lebenskampf, den gewinnt keiner. Alle verlieren und tun sich dabei noch ordentlich weh. Und das ist, wie gesagt, nochmal, das ist nicht schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist echter. Also das ist die wahrere Welt.
Ja, also da bin ich jetzt auch hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich kann das schon nachempfinden, weil ich ganz sicher auch nicht zu den geborenen Optimisten auf diesem Planeten gehöre. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der mir diese Gedanken von Nietzsche, so dieser Wille zur Macht, weißt du, diese Vorstellung auch, ich habe das da philosophisch ein bisschen nachempfunden mit den ganzen modernen Philosophen, die eigentlich das ganze Leben als einen Willen zur Macht beschreiben und sagen, jeder Mensch sucht schlussendlich nur, sich selbst gegen den anderen durchzusetzen und so. Und ich habe dann angefangen, das ganze Leben irgendwie auch durch diese Brille anzuschauen. Das hat wahnsinnig viel Stimmigkeit gehabt. Ich habe das überall gesehen, in TV-Duellen, in politischen Diskussionen, Diskussionen, in der Öffentlichkeit, auf Social Media, überall habe ich das mit dieser Linse gelesen und das hat eine innere Stimmigkeit gehabt. Da versuchen ständig Leute, andere unter ihre Begriffe zu bringen, unter ihre Vorstellungen zu zwingen, ihren den eigenen Willen aufzudrücken und so. Das hat eine Stimmigkeit. Es ist aber auch wirklich ein düsteres Bild der Wirklichkeit. Und es ist ja vielleicht auch nicht, man kann natürlich sagen, das ist die realistischere Sicht auf die Welt, aber die Realität ist ja vielleicht auch mehr und etwas anderes noch als das. Ja. Und diese nietzscheanische Weltsicht ist ja auf ihre Art eigentlich auch eine ideologische Weltsicht. Also nicht nur diese christlich angehauchte, die Hoffnung stirbt zuletzt und so, sondern dieses nietzscheanische ist eigentlich auch eine Ideologie, mit der sich's aber, finde ich, wesentlich schlechter leben lässt irgendwie, weil am Ende des Tages irgendwie der Stärkere, manchmal sogar der Grausamere, der Rücksichtslosere gewinnt, weißt du das?
Ja, ja. Das ist dann übrigens der Grund, warum ich Christ bin. Ja. Warum ich Christ bin, weil ich hoffe, dass die Welt, die ich vorfinde und die ich sehe und die mir in Game of Thrones zum Beispiel schon irgendwie plausibel präsentiert wird, aber auch die ganz normale Welt, in der ich bin, die finde ich schon oft in so einer Weise funktioniert, dass die nicht das letzte Wort hat.
Ja.
So, dass am Ende doch die Liebe siegt, dass der Gott mit seiner Bereitschaft, sich für die Menschheit zu opfern, hinzugeben, tatsächlich Hoffnung und Erlösung schafft und schenkt. Nur bei so einer Fernsehserie, sage ich mal ganz platt, also nee, noch den Satz fertig, also ich deswegen bin ich Christ, weil ich das hoffe. Ja. Ja. Nur bei so einer Fernsehserie ist mir halt die Welt Tolkiens ein bisschen zu lieblich und der Sauron ein bisschen zu offensichtlich böse.
Ja.
Da denke ich irgendwie, ja, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht real. Game of Thrones, die Welt von Game of Thrones wiederum, da denke ich, ja, scheiße, fuck, so ist das Leben, oh Gott. Und dann kommt mein Schluss, dass ich denke, ja, und deswegen bin ich Christ, weil ich hoffe, dass das nicht das letzte Wort hat.
Ja, ja.
Aber wenn ich mir die Serien angucke, finde ich Game of Thrones einfach mehr am Puls des Lebens als Tolkien.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich bin völlig bei dir, Jay, und ich finde es auch spannend, wie du das jetzt gedreht hast, das Ganze. Ich glaube, dass ich ganz nah bei dir bin, was diese Intuitionen und Überzeugungen betrifft. Und ich glaube eben, dass gerade an der Stelle der christliche Glaube oder diese christliche Hoffnung, der letzte Grund ist, nicht am Leben oder an der Realität zu verzweifeln, weißt du? Weil wenn das alles wäre, wenn wirklich am Schluss alles irgendwie in den Drachenflammen aufgeht und irgendwo die ganzen Helden sterben und jeder, der versucht, mit Aufrichtigkeit eben nicht die Waffen des Bösen zu seinen eigenen zu machen und so, der wird einen Kopf kürzer gemacht und das ist einfach zum Verzweifeln und ich würde genauso sagen, das ist für mich auch ein entscheidender Grund oder es ist ja nicht mal so einfach rational, dass ich mich entscheide an Gott zu glauben, weil mir sonst die Welt verzweifelt erscheint oder so, sondern es ist eher, ich fühle mich ergriffen von dieser letzten Hoffnung, dass das nicht alles gewesen sein kann. Und ich bin froh, dass ich quasi von dieser Hoffnung ergriffen bin, weil ich nicht wüsste, wie ich sonst leben würde, weißt du?
Ja, und da ist natürlich dann Tolkien eine hoffnungsvolle Erzählung. Und ich meine, der Artikel, ich habe den ja auch gelesen, den du hast mir den ja weitergeleitet. Genau. Der vergleicht das ja eben, der sagt, Tolkien sind wie Kirchenfenster. So, ja. Ne? Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, weil du natürlich in die Kirche gehst, nicht um die gleiche Scheiße zu sehen, die du irgendwie Tag ein, Tag aus siehst, wenn du einen Fernseher anmachst, ja. sondern eine andere Botschaft zu hören, also auf den Kirchenfenstern aufgemalt eine andere Welt. Und ich finde, das macht Tolkien ja auch wirklich gut.
Ja.
Ich muss nur trotzdem auch in die ganz normale Welt gehen, sonst habe ich das Gefühl, hören wir nur noch Schlager. Also nur von Kirchenfenstern, das stimmt einfach nicht. Und da ist ja dann auch der christliche Glaube, der dann eben, ne, mit der Passionserzählung, ich meine, welche Religion leistet es sich, dass ihr Gott grausam abgeschlachtet wird. Das ist ja Game of Thrones. Also, verstehst ja. du, die der Kreuzestod ist Game of Thrones.
Ja,
da
ja,
wird sehr ein gut. Da wird ein heiliger, ein friedvoller Mensch einfach niedergemacht. Und das ist schon irgendwie und also die im Christentum finde ich eigentlich genau das geht auf diesem schmalen Pfad. Das nimmt die tatsächliche Welt mit rein und eben nicht nur Kirchenfenster, ja, Hoffnung, alles schön und da ist der Gott und der wird's schon machen, sondern das geht auch wirklich in die Niederungen von Game of Thrones, sag ich ja. mal, und zwar nicht nur in Geschichten, sondern der Gott selber, so.
Ja.
Und daraus entwickelt sich ja dann, weil der ja tatsächlich nicht die Waffen nimmt, der Feinde, sondern ja. der lässt sich töten. Der, also an der entscheidenden Stelle trifft Jesus dann eine andere Entscheidung und wird niedergemetzelt. Und dann erlaubt sich das Christentum zu sagen, und das ist aber nicht das Ende.
Ja, ja, ja.
Ne? Und das finde ich, also da passt für mich der christliche Glaube sehr gut in diese, also dazwischen sozusagen. Mhm. Tolkien ist mir zu sehr Kirchenmalerei, also nicht zu sehr, das ist schön, das ist super, das braucht man. Das ist, braucht sowas. Und Game of Thrones ist halt echt die nackte, grausame Wirklichkeit. Und ich finde, der christliche Glaube läuft irgendwie auf einem Pfad dazwischen und hält beide Welten, trägt beide Welten in sich, könnte man so sagen.
Ja, ja. Also ich finde das grandios, grandios gezeichnet. So diese Idee, dass der Gott des Christentums eigentlich eben in diese Game of Thrones Welt hinabsteigt und nicht nur hinabsteigt, sondern in sie eingeht und sich von ihr aufreiben lässt und dann aber in letzter Konsequenz beweist, dass die Game of Thrones Welt eben nicht das letzte Wort hat. Das ist eine spannende Beschreibung. Also man darf gespannt sein, wie sich die Motive weiterentwickeln in den folgenden Episoden bei House of the Dragons, wie auch bei Rings of Power. Aber so diese Unterscheidung finde ich eigentlich, die hat einiges für sich. Die hat einiges für sich. Ja,
das war jetzt natürlich ein theologischer Diskurs, den wir jetzt ein bisschen auf diese beiden Serien irgendwie drauflegen. Aber ich finde das ganz spannend, weil ich finde, daran kann man sich schon, oder mir wird dabei eben sehr klar, warum ich an den christlichen Gott glaube und warum ich den auch brauche, obwohl ich die Game of Thrones Welt quasi realistischer finde und die mich deswegen mehr anspricht. Ja, gerade deswegen. Ja, gerade deswegen.
Ja, wir müssen in die Zielgerade kommen, Jay. Genau. Wir sind schon, glaube ich, über eine Stunde dran. Hast du noch einen Wunsch an die beiden Serien, wie sich die noch entwickeln sollten, dass du so richtig begeistert bist und nach der letzten Episode sagst, mehr davon, nächste Staffel, ran?
Ja, ich wünsche mir Überraschungen. Ne? Bisher ist es sowohl als auch schon bekanntes Terrain. Also, wie gesagt, das hat auch sein Schönes. Man fühlt sich wieder heimisch. Mal wohlig und mal mit einem Schaudern. So.
Ja.
Und ich wünsche mir Überraschungen. Das wäre toll, wenn es The Rings of Power schafft, Windungen und Wendungen in die Geschichte einzuführen, wo du danach denkst, what the fuck, was ist denn hier gerade passiert? So. Bei House of the Dragons erwarte ich das. Da gehört das ja komplett zu dieser Welt, dass sich immer alles dreht irgendwie.
Ja.
Aber auch hier wünsche ich mir nicht nur quasi eine Geschichte, die man in Grundzügen schon mal gesehen hat, nochmal erzählt zu bekommen.
Ja, genau.
Also ich hoffe, dass beide Serien es schaffen, dich nochmal ganz neu auch mitzunehmen und dir Dinge zu zeigen, die du noch nicht kanntest oder Ideen zu bringen, die du noch nicht kanntest und damit auch dann überrascht. So.
Ja,
und du?
Sehr, sehr geil. Ja, ich kann mich nur anschließen. Das ist ein super Schlussvotum auch gewesen. Das wünsche ich mir auch. Also natürlich, ich bin vielleicht noch ein bisschen mehr der Nostalgiker wie du. Also so ein bisschen baden in den Herr der Ringe-Welten oder auch in den Game of Thrones-Welten. Warum nicht? Aber ich möchte jetzt nicht einfach irgendwie den Hobbit in weiblich nochmal sehen. Oder Daenerys Targaryen 2.0, ein bisschen jünger und genauso blond oder so. Ich würde auch gern überrascht werden. Also das finde ich eine sehr schöne Erwartung. Und das gibt uns ja auch Grund, dann vielleicht nochmal drüber zu sprechen, wenn wir auf die ganze Staffel und nicht nur auf diese Einführungsepisoden zurückblicken können.
Ja, das fände ich total schön. Also da, weil dann können wir dann nochmal gucken, wo sind wir dann und so, ne?
Ja.
Das fände ich auf jeden Fall schön, wenn wir das nochmal machen.
Irgendwann. Sehr gut. Jay, vielen Dank für deine Bereitschaft. Das war mal wieder hoch anregend und inspirierend. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Euch hat's auch mitgenommen. Ich hoffe, ihr verfolgt mindestens eine der beiden epochalen Fantasy-Serien auf Fernseher oder Laptop oder wo auch immer ihr euch diese Dinge reinzieht. Und dann hören wir wieder voneinander, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Tschüss zusammen.
Ciao.